Früher gab es mal im Radio eine Sendung, die hieß Die Weisheit der Straße, das haben meine Kinder geliebt. Da war so aus der Straße eben so allgemein Wissen, so wie man heutzutage sagt, Schwarmintelligenz. Und das haben meine Kinder immer gerne gesehen. Die Weisheit der Bibel, das ist heute so die Überschrift. Und Gottes Wort hat speziell in der Weisheitsliteratur viel für Allgemeinwissen, für spezielle Wissen über Gott, über den Glauben und über das Leben. Es gibt einen Teil der Bibel, das haben schon die alten Juden, haben diesen Teil die Weisheitsliteratur genannt. Da gehören unter anderem dazu die Psalmen, aber auch der Prediger und die Sprüche. Und es ist so eine Art Unterricht, wie so ein schulischer Unterricht für die, so kommt es auch mal vor, für die Söhne genannt werden. Damit sind aber Erwachsene gemeint, die einen höheren Beruf anstreben, königliche Beamter. Also tatsächlich im alten Israel, wer königlicher Beamter werden wollte, hatte eben in der Weisheitsliteratur ein Unterrichtsfach. Ich weiß nicht, wer von euch Beamter ist oder sonst im Staatsdienst und der Staat würde euch in biblischem Allgemeinwissen unterrichten. Ich interessiere mich ja sehr für Geschichte und da hat es in China, im alten China im 19. Jahrhundert mal in einer Provinz ein himmlisches Königreich gegeben, also ein christliches Königreich von Taiyin. Und die Beamten damals mussten auch in der Bibel lesen und die Bibel studieren. Das gehörte zur Beamtenausbildung damals im alten China, nur in dieser Provinz natürlich da dazu. Sollte man wieder einführen. Da ging es darum, Wissen zu vermitteln im umfassenden Sinne. In der Weisheitsliteratur, da geht es auch ein bisschen um Naturwissenschaft, aber vor allem um Ethik und um die Erkenntnisse über den Sinn des Lebens. Es hatte den Ziel, nicht abstrakte intellektuelle Weisheiten unter das Volk zu bringen und abrufbar, sondern zu vermitteln, wie man ein glückliches, sinnvolles und gelingendes Leben führen kann. Das ist doch ein Ziel, ein glückliches, sinnvolles, gelingendes Leben. Wie kann man das führen? Das wäre auch was für ein Schulfach, gell? Dass die jungen Menschen und alle eigentlich mit diesem Sinn in der Weisheitsliteratur unterrichtet werden. Also in der Bibel und heute eben besonders aus dem Buch der Sprüche, meine ganze Predigt ist nur mit Bibelversen aus den Sprüchen. Und es geht natürlich auch um unser Monatsthema, mehr geben, wagen, um Geld. Und sieh an, allein in diesem Buch gibt es zig Bibelverse rund zu diesem Thema. Ich nehme heute vielleicht ein Fünftel oder noch weniger davon dran, also einen kleinen Teil. Bin überrascht, wie sehr die Bibel, besonders die Weisheitsliteratur, rund um dieses Thema spricht. Und meine Predigt hat dann solche Themen wie die Perspektive Gottes, nämlich dass Weisheit wichtiger ist als Geld. Oder verdienen, ausgeben, haben und verwalten. Wo ist mein Herz? Wo findet mein Herz seinen Schatz? All diese Themen kommen jetzt dran. Erster Punkt. Weisheit ist wichtiger als Geld. Wie viel besser ist Weisheit als Gold und Einsicht zu erwerben, mehr als Silber? Aus Sprüche, Kapitel 16, Vers 16. Noch ein paar andere Bibelverse, die jetzt da nicht aufgelistet sind. Besser wenig mit der Frucht des Herrn als einen großen Schatz, bei dem Unruhe ist. Oder Armut und Schmach kommen über den, der Erziehung verwirft, aber wer Erziehung annimmt, der wird geehrt. Also, die Weisheit der Bibel hat einen klaren Kurs, eine Werteskala. Als erster Stelle kommt die Weisheit. Und dann abgestuft Gold und dann abgestuft Silber. Weisheit und Einsicht sind die wichtigsten, die wichtigeren Dinge, die Grundlage, damit der Rest des Lebens auch gut läuft. Sein erstes Anliegen ist nämlich nicht, dass wir reich werden, sondern dass wir weise werden. Ich kann mir vorstellen, so weiß ich das von mir früher und so höre ich oder lese ich es manchmal, Shell-Studie, dass junge Menschen auf so eine Auskunft, für so eine Aussage sehr offen sind. Weisheit, Ethik, ein gutes, ehrliches, anständiges Leben führen ist wichtiger als Karriere und Geld. Ich habe oft erfahren, dass für junge Menschen in dieser Lebensphase das sehr einsichtig ist und viele dazu gleich und überzeugt Ja sagen. Und das ist schön, da könnten wir in dem Punkt auch von jungen Leuten lernen. Weisheit in den Sprüchen bedeutet, das Leben in Einklang bringen mit dem Großen und Ganzen, mit dem Willen Gottes und mit dieser Ehrfurcht vor Gott als Grundlage. Silber und Gold können auch Probleme machen, Unruhe auslösen, Stress, Sorgen, Schlaflosigkeit, sagt ja Jesus auch, man macht sich Sorgen, ob die Motten oder der Rost dran geht oder man macht sich Sorgen, wie man das verwaltet. Gott sagt, weniger Besitz mit Ehrfurcht ist besser als viel Besitz mit einer inneren Unruhe. Der Volksmund würde sagen, viel Geld kann unglücklich machen. Das haben Sie wahrscheinlich ähnlich, weil Sie die Menschen beobachtet haben oder direkt aus der Bibel so angelehnt. Also wie gesagt, die biblischen Sprüche reden sehr klar darüber, über den allgemeinen Umgang mit Geld und mit Besitz. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Thema Geld verdienen. Geld weise verdienen. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Das ist jetzt keine direkte wörtliche Anrede an dich, sondern eine allgemeine Aussage. Du Faulpelz, das ist ein Zitat hier aus der Bibel. Eine Anleihe an der Ameise nehmen, da ist wahrscheinlich auch nicht diese besondere invasive Art gemeint von diesen Ameisen. Da liest man ja jetzt manchmal in den Zeitungen, dass die Riesenkolonien gründen und was weiß ich, Häuser anknabbern oder Schaltschränke von der Telekom oder Elektrostationen. Um das geht es nicht, sondern geht um dieses klassische Bild, dass Ameisen fleißig sind und sammeln und dann im Winter Vorräte haben. Sprüche 23, bemühe dich nicht reich zu werden, da spare deine Klugheit. Da komme ich gleich dazu. Und nochmal Sprüche 13, hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Die Bibel lehrt uns Fleiß statt Faulheit. Das ist typisch deutsche Grundtugend, die aber ein bisschen verwässert ist in unserer Gesellschaft und die für uns auch manchmal, jeder von euch kennt es vielleicht auch in seinem Leben, dass man manchmal, das finden wir schon richtig, aber man kann auch das vergessen, zwischendurch davon abweichen. Und es ist eben etwas aus der Bibel, fleißig sein wie die Ameise. Arbeit ist gut und ist auch Gott gegeben, aber natürlich gibt es auch da ein Überschießen. Bemühe dich nicht, reich zu werden. Karriere und Geld können auch zum Götzen werden. Auch Arbeitssucht, Arbeit kann zum Götzen werden. Also die grundlegende Aussage und dann die Gefahr vor einer Übertreibung. Arbeit ja, Leistungsbereitschaft ja, aber nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. Gott und die Beziehung zu ihm ist immer noch viel wichtiger und nebenbei gesagt, so aus den Sprüchen, langfristig auch der bessere Weg. Und im Umgang mit Geld verdienen, keine Abkürzung mit schnellem Geld, das man hastig irgendwie zusammenrafft, Einnahmen durch Betrug, Spekulationen, verantwortungsloses Glücksspiel oder unseriöse Geschäfte, all diese Dinge, die ja uns gar nicht betreffen, aber es ist gut, wenn man es mal hört. Die Bibel warnt uns davor, das hat auf die Dauer keinen Bestand. Lieber ruhig, Schritt für Schritt, Sparbuch für Sparbuch, fleißig, ehrliche Arbeit auf längere Zeit, das wird hier empfohlen, das ist der Weg, den Gott segnet. Ja, das gibt ja auch eine Warnung vor diesem Geld ganz schnell mit wenig Arbeit. Nicht viel arbeiten, aber ganz viel verdienen wollen. Es gibt ja bis dahin, dass wenn Menschen da vielleicht ein-, zweimal irgendwie Erfolg haben, da vielleicht auch blind werden und auch leichte Beute für unseriöse Finanzprodukte oder für Betrüger, hat man schon gelesen, dass Leute mit dem Versprechen von 17, von 20% Rendite oder noch mehr ihr Geld in großen Summen überreicht haben an Leute, die man dann nie wieder gesehen hat oder an Firmen, die es dann gar nicht mehr gab, nur noch einen Briefkasten irgendwo und sie haben alles verloren. Also auch da eine Warnung aus der Bibel, die für viele Menschen zu einer bitteren Erfahrung werden kann. Lieber vorher klug als hinterher schlau. In dem Zusammenhang Umgang mit finanziellen Schnellschüssen oder Betrügereien oder Unglücken, eine Geschichte von einem Autor, Andreas Lebert. Ich habe ein Buch von dem und ich kenne den auch aus meiner Kindheit. Wir waren mal Nachbarn, das waren so Jugendfreunde. Und manche Frau von euch hat vielleicht den Namen schon mal gehört. Ich glaube, der 15 oder 20 Jahre lang war er der Chefredakteur von der Zeitschrift Brigitte. Und er hat ein Männerbuch geschrieben. Und in diesem Männerbuch hat er ein Beispiel, das er uns vorstellt, zu so einem Thema. Und er beschreibt halt zwei Personen, zwei Väter mit Familien, die sehr wohlhabend sind, aber bisschen auf die schiefe Bahn gekommen. Und finanzielles Unglück, aber auch Ausnutzen, auch eigene Fehler, vielleicht auch Gier oder Verspekulation hat dazu geführt, dass sie Privatinsolvenz anmelden mussten. Richtig pleite. Schulden nicht mehr rückzahlbar. Und dann stellt er die beiden Männer vor, ist ja auch ein Männerbuch, und sagt, der eine von den beiden, der wollte eigene Fehler und Schuld oder die Schande nicht ertragen und hat sich erschossen. Ja, tatsächlich, so wie man das aus alten Filmen kennt. Ne? Der hat sich erschossen. Und er lässt Frau und Kinder im doppelten Unglück zurück. Allein mit den Schulden, allein ohne Vater und mit der Frage, warum hat er das getan? Der andere Mann, der hat akzeptiert, dass er Fehler gemacht hat, hat seine Schuld und seine Privatinsolvenz akzeptiert, zieht mit seinen drei Kindern von dem großen villamäßigen Haus in eine billige Mietwohnung und versucht, die Jahre der Insolvenz mit dem Existenzminimum anständig rumzukriegen. Und er hat natürlich, das hört man schon aus dem Beispiel, diesen Mann irgendwie gelobt und empfohlen, sich so zu verhalten, ehrlich mit der Situation umzugehen und einen ehrlichen Weg zu gehen. In dem Buch gibt es nur noch einen Satz, dass eben die Kinder von diesem zweiten Mann sehr starke Persönlichkeiten wurden und einen guten Weg gegangen sind und dann ist die Geschichte da auch zu Ende. Nächster Punkt, Geld weise ausgeben. Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Gemästeter Ochse, es gab Zeiten, da hätte ich immer gerne von dem Ochsenbraten gegessen. Jetzt im Alter wird man ja auch klüger, man bevorzugt dann auch mehr das Gemüse, vielleicht nur noch ein kleines Stück von dem, aber mehr Gemüse. Manchmal ist ja Gemüse auch schon fast teurer als Fleisch. Aber hier geht es ja um das mit der Liebe. Lieber ein in Anführungszeichen einfaches Essen in Liebe und Frieden essen, als irgendwie sowas Äußerliches, Genuss sofort, schnell wegputzen, aber mit was für Empfindungen, in der Atmosphäre, in der Atmosphäre und so weiter. Oder ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ja, hier eben zwei Bereiche, die hier besonders herausgestellt werden. Und kommt noch Sprüche 15 dazu, Vers 16, besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Ja, ich glaube, wenn wir den Unterschied wahrnehmen, in einer richtig entspannten Situation mit Freunden, Essen, was einfaches Essen und lachen und sich austauschen und glücklich sein, was das mit einem tut im Vergleich zu einem Essen in einem Luxustempel, überteuert, die Portionen teuer, aber übersichtlich. Ihr kennt vielleicht den Witz von Loriot, aber in Streit und in einer steifen Atmosphäre. Wenn man das erfahren hat, dann sagt man sofort, ja, stimmt genau, so ist es. Und deswegen sind die Beziehungen so wichtig. Und das wollen wir fördern, auch mit unseren Ausgaben, auch da, wo wir Geld ausgeben und investieren und da eben unser Geld einsetzen. Ein teurer Urlaub ohne Liebe, ohne Zeit füreinander bringt wenig. Und ein überdimensioniertes Eigen, heim mit hoher Schuldenlast und Überstunden. Und manche von euch, ich kenne auch so persönliche Geschichten, führt manchmal zu Zerbruch von Ehe und Familien. Und dann hat man vielleicht das Haus dreiviertel fertig, die tolle Villa, aber man ist schon auf dem Weg zum Scheidungsrichter. Und dann wird es halt geteilt. Und jeder kriegt davon der nicht fertigen Ruine die Hälfte. Ja, toll. Ehre den Herrn mit deinem Gut. Geld ausgeben ist ja nie neutral. Auch mit unserem Geld ausgeben zeigen wir, was wir ehren, wen wir damit sehen und wen wir damit unterstützen wollen. Die Erstlinge deines Einkommens heißt in dem Bibelvers, also die erste Frucht gehört Gott. Ein Bild für unsere innere Haltung. Gott bekommt nicht das, was übrig bleibt, sondern er wird zuerst bedacht. Denkt man an die Geburtstagsfeiern. Wer kriegt das erste Stück Kuchen? Das Geburtstagskind. Ist auch richtig so. Wer kriegt in unserem Leben die erste Stelle und den ersten Platz und die Erstlingswerke? Gott. Das ist die Parallele. Und da können wir es auch nachvollziehen und sagen, ja natürlich, so ist es richtig. So wollen wir dran denken. Und deswegen als praktische Anwendung bewusst ausgeben, auch Großzügigkeit einplanen in unserer Ausgabe. Großzügigkeit gegenüber Gott, gegenüber der Gemeinde, auch gegenüber der Mission und Armen. Nicht nur die Reste, was dann übrig bleibt, sondern das von Anfang an mit einplanen an erster Stelle. Fleißige Pläne führen zu Gewinn, Hastigkeit führt zu Mangel. Wieder ein Bibelvers aus den Sprüchen, Kapitel 21. Ja, Hastigkeit, übereilte, impulsive Käufe. Da war ich früher ein bisschen anfänglich dafür, musste nur draufstehen, 50% Rabatt. Da war ich schon nach halb an der Kasse. Und hinterher haben mir meine Kinder mir das auch ein bisschen beigebracht. Aber noch billiger wäre es nicht zu kaufen. Und manches davon habe ich gar nicht, ja, ihr wisst es vielleicht selber. Aber dennoch, wie sehen unsere Ausgaben aus? Spiegelt sich darin wider, dass ich an Gott glaube? Dass Gott der Herr meines Lebens ist? Meine Liebe zu ihm spiegelt sich darin wider? Großzügigkeit als Charaktereigenschaft Gottes, Weisheit? Oder ist es nur Konsum, Verbrauch, Statusdenken oder aus dem Impuls heraus, weil man halt für Werbung anfällig ist? Und man könnte, wenn es die Möglichkeit gibt, mit seinem Einkauf auch vielleicht Produkte oder Unternehmen unterstützen, die was mit dem Reich Gottes zu tun haben oder mit Gerechtigkeit und Fairness. Manchmal hat man die Möglichkeit und erkennt es. Man kann einem das einen Anstoß geben, wie man sich entscheiden soll. Viertens, Geld weise haben und verwalten. Wer dem Armen hilft, leiht dem Herrn und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Und wer zuverlässig ist, der wird reichlich gesegnet. Wer aber hastig ist, reich zu werden, bleibt nicht unschuldig. Wollen wir gar nicht, wir wollen nicht schuldig werden. Aber wenn wir nicht aufpassen und in der Hast des Lebens und eben schnell nicht nachdenken, geraten wir schnell auf so eine Bahn, wo wir dann doch schuldig werden können. Ich folge daraus, wer den Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Eine Logik, die typisch ist für das Reich Gottes, typisch ist für Gott. Teilen ist kein Verlust, sondern ein Umteilen, Umverteilen im Reich Gottes. Das ist wie bei einer Familie, jetzt muss ich meine eigene Schrift nicht lesen. Das ist wie in einer Familie, wo man untereinander mit den Kindern oder innerhalb der Familie natürlich einander sieht, Bedürfnisse sieht und kauft und tut und macht, was jeder braucht. Und wenn man das hochrechnet, hochskaliert auf die Ebene Gottes, würden wir auch sagen, in Reich Gottes, die Familie Gottes, alle, die dazugehören, die wollen wir im Blick haben. Und da, wo es gut tut und wo es hilfreich ist, wollen wir uns dafür entscheiden, für die Familie Gottes. Und so wird Großzügigkeit ein Ausdruck unseres Vertrauens. weil ich glaube, dass Gott für mich sorgt. Und deshalb kann ich geben. Also gerne auch bewusst einplanen, die Hilfe für die Armen, für Bedürftige, für besondere Situationen als extra vorbereitet, parat haben und nicht am Ende gucken, habe ich was übrig, habe ich irgendwo was von meinem Geld was vergessen, ach, da ist noch was, ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll und so weiter. Auch das gut verwalten und mit einplanen. Die Sprüche warnen uns davor, Unterdrückung zu dulden. Oftmals können wir nichts dazu tun. Und wir lesen es oder kriegen es manchmal mit in den Dokumentationen, wo Unterdrückung und Elend und Not herrscht. Aber da, wo wir doch einen kleinen Einfluss haben, sollten wir uns bewusst sein, auf welche Seite wir uns stellen. Und da, wo wir vielleicht selber in unserem Rahmen sind, was weiß ich, man ist vielleicht Arbeitgeber oder hat eine Firma, hat Personalverantwortung, hat Konsumverhalten, man weiß von der Ausbeutung durch Lieferketten, man weiß von den Billiglöhnen, man weiß davon, aber man kann sich in vielen Bereichen, es geht nicht immer, aber in vielen Bereichen kann man sich doch entscheiden. Und die Weisheit Gottes rät uns zu einer Fairness im Umgang mit anderen Menschen, da wo gerechte Löhne gezahlt werden, wo ehrliche Verträge sind, wo Leute nicht ausgetrickst oder ausgebeutet werden. Auch im weltweiten Handel. Viele von euch wissen das schon lange und das liest man ja ganz oft, dass was wir als Westen relativ an Wohlstand haben, basiert manchmal oder oft auf der Armut und Ausbeutung anderer Länder. Ich bringe jetzt das, was hier noch mit diesen zwei Extremen genannt wird, zwei Extreme zu diesem Thema Herz, Geld haben und gut verwalten. Es gibt die eine Extreme der Geldverachtung und das andere Extrem der Geldanbetung. Geldverachtung, damit meint man, und das können vielleicht auch Christen dafür anfällig sein, vor allem diejenigen, die besonders ernsthaft sind und die sich sehr viel Mühe geben wollen, ein richtiges geistliches Leben zu führen. Gerade, das ist ja manchmal so, gerade wenn man sich besonders anstrengt, ist man an der Seite vielleicht auch verführbar. Geld und also Geldverachtung würde ja heißen, dass das alles ungeistlich ist. Und nur wer arm ist, ist richtig fromm. Und wer ganz enthaltsam oder asketisch lebt, nur der macht es richtig. Aber das ist nicht die Lehre der Bibel. In der Bibel lesen wir, dass Gott segnet, auch mit materiellen Dingen, mit vielen Schafen, mit Wohlstand, auch mit Geld. Und das ist an vielen Stellen die Art und Weise, wie Gott Menschen segnet und ihnen Gutes tut. Und wenn Gott uns damit segnet und Gutes tut damit, dann ist es an sich auch gut, dann nehmen wir es aus seiner Hand. Und nur wer auch Geld hat, kann auch was geben. Von was sollten wir sonst spenden und einander helfen können, wenn wir alle nur ganz arm und asketisch wären? Oder eine andere Richtung, die Beobachtung ist ja die, höre ich auch von Kollegen, von Pastoren in anderen Gemeinden oder überhaupt im Reich Gottes, dass relativ wenig reiche Menschen gläubig werden oder in einer Gemeinde Wurzeln fassen. Auch reiche Menschen, auch Millionäre müssen sich ja bekehren, damit sie gerettet werden. Aber irgendwie, ich sage es mal ein bisschen selbstkritisch, wie wenn wir Normalos unbewusst uns so verhalten, dass die nicht so gerne bei den normalen Christen andocken können. Vielleicht liegt da auch was an uns, dass wir da irgendwie so ein negatives Meinung und Bild ausstrahlen, dass Menschen, die wirklich reich sind, irgendwie in aller Regel einen Bogen machen um die Frommen und um die Gemeinden. Selbst wenn Leute gläubig werden, ich habe das mal ein paar Mal mitbekommen oder gelesen oder gehört, die meisten von denen tun sich sehr schwer, in eine normale Gemeinde irgendwie sich anzugliedern. Das zweite Extrem, natürlich die Geldanbetung, wenn das zum Götzen wird, zum Mammon. Aber es gibt wahrscheinlich keinen Bereich in unserem Leben, und das würde wahrscheinlich auch jeder sofort zustimmen, es gibt nichts und niemand und auch kein Geld, das uns mehr Sicherheit gibt als Gott selber. Als der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der mich erlöst hat, mit mir durch mein Leben geht, da ist meine Sicherheit. Und wenn man das so eins zu eins gegenüberstellt, wird man sagen, Geld ist schon gut, beruhigt ja manchmal auch die Nerven im Vergleich zu Armut und Not. Aber die Sicherheit für Zeit und Ewigkeit finde ich nur bei unserem Herrn. Fünftens, das Herz am richtigen Schatz. Wo euer Geld ist, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Mein Herz ist an einem Schatz. An welchem Schatz? Es soll am richtigen Schatz sein. Die Gefahr ist ja mit der Geldliebe so, dass, was steht da eigentlich auch? Besitz als Gott auch. Dass Besitz vergänglich ist. In einem Bibelvers heißt es, was für eine schöne Beschreibung, wie wenn es Flügel hätte und davon fliegen könnte. Sprüche 23, Vers 5. Lass deine Augen nicht fliegen nach dem, was bald nicht mehr ist, nach materiellen Dingen, denn es macht sich Flügel und fliegt davon wie ein Adler gen Himmel. Unser Herz soll an den Dingen orientiert sein, die Bestand haben, die in der Ewigkeit Bestand haben und aus der Ewigkeit heraus uns jetzt schon in unserem hiesigen Leben, Gott in meinem Leben eine Hauptrolle spielt, mir Lebenssinn gibt, mich innerlich stärkt und auch Lebensglück und Sicherheit vermittelt. Wir wissen das ja, Reichtum rettet nicht, schon gar nicht am Tag des Zorns, wie es auch in den Sprüchen 11 heißt, 11 Vers 4. Am Tag des Gerichts zählt nichts, wie viel wir besessen haben, auch noch nicht mal, wie viel wir gespendet haben, sondern ob wir in der Beziehung zu Gott stehen und seine Gerechtigkeit uns erlöst und hilft und seine Gnade uns durch Jesus zu ihm ruft. Die Furcht vor Gott und die Demut ist ein Schutz der Seele, ein Schutz unseres Herzens. Ich sage nochmal, wie am Anfang, die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit. Und wenn wir das als Basis haben, kann anderes auch gut gelingen. Oder zusammengefasst, Besitz ist eine anvertraute Ressource. Wir versorgen unsere Familie. Wir unterstützen unsere Gemeinde. Wir wollen unser Herz nicht verschließen vor Bedürftigen. Gott hat es uns anvertraut. Wir dürfen auch genießen. Auch genießen ist eine Gabe Gottes, steht in den Predigerbüchern. Aber geben ist eben auch ein Ausdruck von Vertrauen und von Anbetung. Und weil Gott meine Sicherheit ist, wende ich mich auch in diesem Bereich an ihn und orientiere mich an ihm. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Jetzt kommt eine Folie mit ganz viel Text. Aber ich glaube, jeder einzelne Punkt ist schnell und einfach zu erkennen und zu erfassen. Eine geistliche Orientierung, das soll es ein bisschen zusammenfassen. Der erste Punkt war ja, Weisheit ist wichtiger als Geld. Verdiene Geld weise, ehrlich, fleißig, ohne Gier nach schnellem Reichtum auf Kosten anderer, ohne die Ausbeutung von anderen. Geld weise ausgeben, auch damit Gott ehren, zuerst der Herr, Liebe und Beziehungen untereinander, das wollen wir stützen, wir wollen das aufbauen und wir wollen auch beim Ausgeben uns nicht von Werbung verführen lassen oder von momentanen Gier und Habe wollen oder Statusdenken, sondern uns auch da führen und leiten lassen durch Nachdenken und durch Planung. Habe und verwahre Geld weise, frei von Schulden auch, die letztendlich zerstören können. Aber Gerechtigkeit sehen wir und Großzügigkeit gegenüber Armen. Und zusammengefasst bei dem Schatz und dem Herz, frei von Geldliebe, meinen eigentlichen Schatz bei Gott sehen und das suchen und es auch vor Augen haben. Das müssen wir auch uns immer wieder vor Augen führen, selber vor Augen führen, weil sonst vergessen wir das. Und wenn wir es vergessen, spielt es keine Rolle mehr. Da ist es zwar theoretisch richtig und wir sagen, ja, das stimmt, aber es spielt in unserem Leben keine Rolle, weil wir es vergessen und nie darüber nachdenken. Hier entsteht aber Persönlichkeitsbildung. Hier entsteht unser Lebenslauf. Hier finden wir einen Lebenssinn in dem Blick und in der Beziehung zu Gott. Ich habe es zum Abschluss ein Gebet geschrieben. Ich habe es gefunden unter der Überschrift Finanzgebet. Und das möchte ich gerne beten. Und wer kann, möge dazu aufstehen. Vielleicht magst du im Herzen mitbeten, vielleicht magst du es dir nur mal so anschauen. Aber dieses Finanzgebet möchte ich gerne jetzt beten. Herr, zeige mir, wo ich dein Wort in den Sprüchen missachtet habe. Erneuere meine Sicht auf Arbeit, Besitz, Schulden, Großzügigkeit. Hilf mir, mein Herz an dich zu hängen und mein Geld so zu verwalten, wie du es willst. Amen. 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 Vielen Dank fürs Mitgehen. Wir singen miteinander auch ein wunderschönes Lied jetzt, auch eine schöne Zusammenfassung.